ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast sprechen wir mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler über den Ukraine-Krieg, natürlich vornehmlich über militärische und militärpolitische Aspekte, aber auch über angrenzende Themen. Heute ist alles ein bisschen anders als sonst. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon angesprochen. Herr Bühler war gestern Abend, also Montagabend, hier in Leipzig im MDR-Sendezentrum, um an einer abendlichen Live-Sendung teilzunehmen. Mitreden, Deutschland diskutiert, so heißt die Sendung. Es geht da zweimal in der Woche um die verschiedensten Themen. Jeder möchte, kann in der Sendung auch anrufen, mitdiskutieren, mitreden, deswegen heißt die Sendung so. Und um den Aufwand für Herrn Bühler in Grenzen zu halten, haben wir uns entschieden, diese Sendung von gestern Abend als eine Folge unseres Podcasts zu veröffentlichen und in dieser Woche keine weitere zu machen. Sie können also diese Diskussion im Folgenden hören. Da sie zweimal von Nachrichten unterbrochen wurde, habe ich diese Nachrichten rausgeschnitten. Sie werden das hören. Ebenso ein, zwei Versprecher, die in der Live-Situation durchgerutscht sind. Moderation hatte mein Kollege Stefan Rank. Zwei Gäste waren im Studio. Zum einen, klar, Erhard Bühler. Zum anderen der Politikwissenschaftler Professor Johannes Farwig. Und via Telefon einige Hörerinnen und Hörer. Kleiner Hinweis noch, wenn Ihnen danach ist, nicht nur zuzuhören, sondern auch mal zuzuschauen, können Sie das im Falle dieser Sendung auch tun. Wir bieten für Mitreden ja auch immer einen Live-Videostream an und den kann man sich natürlich auch im Nachhinein noch anschauen. Zwei Möglichkeiten gibt es dafür. Entweder Sie schauen mal im YouTube-Kanal der Tagesschau nach. Ich glaube, wenn Sie bei YouTube einfach mal nach Mitreden Deutschland diskutiert suchen, finden Sie das ganz schnell. Oder Sie gehen auf die Website mitreden.ard.de. Auch dort ist die Videoaufzeichnung abrufbar. Ja, das vielleicht als Vorbemerkung von mir. Und jetzt die Sendung von Montagabend, 13. Januar 2025, 20.15 Uhr bis 22 Uhr.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Mitreden Deutschland diskutiert, dem Dialogformat der ARD Infowellen. Wir werden produziert von NDR Info, dem RBB 24 Inforadio, BR 24 und MDR Aktuell. Und wir melden uns heute hier aus den Studios von MDR Aktuell, dem Nachrichtenradio für Mitteldeutschland. Ich bin Stefan Rank, ich grüße Sie. Wir wollen uns heute hier wieder knapp zwei Stunden Zeit nehmen, um über ein Thema in aller Tiefe zu sprechen, das viele von uns noch immer bewegt: Krieg und Frieden, wie weiter in der Ukraine. Dazu sprechen wir heute mit dem Politikwissenschaftler und Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Forums Internationale Sicherheit, Professor Johannes Farwig. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Rank, ich grüße Sie.
Und ebenfalls bei mir im Studio der Präsident der Clausewitz-Gesellschaft und vielen unserer Hörerinnen und Hörer bekannt aus dem MDR-Podcast Was tun, Herr General, Generalleutnant AD Erhard Bühler. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Dankeschön, Herr Gank. Vielen Dank für die Einladung.
So, und natürlich wollen wir auch wieder mit Ihnen reden, denn das ist Sinn und Zweck dieser Sendung, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zuhören und mit Ihnen reden. Sie dürfen sich also gerne rege beteiligen. 08000 441777, das ist die Nummer hier zu uns ins Studio. 08000 441777. Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Das geht am einfachsten über die Internetseite mitreden.ard.de. Dort finden Sie ein Kontaktformular und die E-Mails gehen dann also auch direkt an uns. Oder Sie schauen uns zu im YouTube-Kanal der Tagesschau. Dort können Sie diese Sendung dann auch live kommentieren. Und dann war es das erstmal zum technischen Ablauf dieser Sendung. Kommen wir mal zum Inhaltlichen. Mehr als 1000 Tage dauert er nun schon, der Krieg in der Ukraine. Im Februar wird sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dann auch zum dritten Mal jähren. Ein Ende derzeit nicht absehbar, auch wenn von vielen gewünscht und von einigen angekündigt. Die militärische Spezialoperation, wie sie der Kreml nennt, hat auch bei uns vieles verändert. Da ist zum Beispiel das Stichwort Zeitenwende zu nennen, 100 Milliarden Euro Sondervermögen, Stichwort 2%-Ziel der NATO. Und selbst für den Landtagswahlkampf in Thüringen und Sachsen hat das Thema Krieg und Frieden getaugt, wenn es auch dort nicht gelöst werden kann. Und trotzdem zeigt es, dass dieses Thema die Menschen bei uns im Land umtreibt. Aber wie könnte ein Ende dieses Krieges aussehen?
Schön wäre es, wenn es halt diplomatisch gehen würde, weil dann halt wenig Verlust auf beiden Seiten wäre. Mehr Waffen bedeutet einfach auch nur mehr Leute, mehr Tod.
Ich glaube nicht, dass das auf dem diplomatischen Weg zu klären ist. Putin wird sich nicht auf einen Kompromiss einlassen.
Einfach mal ein bisschen kommunizieren. Es fehlt ja. Einer fährt mit dem Flieger von da nach da, aber es bringt ja alles nichts. Sie sollten sich zusammensetzen, zusammenraufen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, leider Gottes.
Ich denke auf jeden Fall, dass irgendwie ein Kompromiss gefunden werden muss, der auch mehr über Gespräche stattfindet als über die Konfrontation.
Mit einem Putin sehe ich keinen diplomatischen Weg. Die Waffenlieferungen sind sozusagen die einzige Antwort, die Russland irgendwie akzeptieren wird.
Ich denke, dass miteinander gesprochen werden muss. Es muss irgendein Kompromiss gefunden werden, sonst verlieren ja beide Seiten. Ein Haufen Leute, die Toten, das finde ich schrecklich.
Tja, es muss miteinander gesprochen werden, sagt diese Passantin in Leipzig. Die Umfrage geholt von meinem Kollegen Cornelius Brach. Und genau das wollen wir jetzt in den nächsten gut anderthalb Stunden also tun. Miteinander sprechen zum Thema Krieg und Frieden. Wie weiter in der Ukraine? Herr Bühler, dann lassen Sie uns doch einfach mal inhaltlich einsteigen in die heutige Diskussion. Und da drängt sich natürlich zuallererst die Frage auf, wo stehen wir aktuell? Wie ist die Lage in der Ukraine?
Herr Rank, dann fangen wir doch mal mit der Bodenoperation an, die Russland führt, unterstützt durch Kampfflugzeuge an dieser 1200 Kilometer langen Front. Die Lage ist dort durchaus unterschiedlich. Es gibt Frontabschnitte, in denen weniger Kampfeinsätze stattfinden. Es gibt aber auch Frontabschnitte, wo die Russen ihren Schwerpunkt setzen, in denen die Ukraine Schritt für Schritt zurückgehen muss. Man muss allerdings berücksichtigen, bei diesen Nachrichten, die uns täglich erreichen, dass Dörfer, Städte erobert worden sind. 2024 war das Jahr mit den größten Fortschritten auf dem Boden für die Russen. Aber wenn man das in Bezug setzt auf das, was sie bereits erobert haben, dann sind es gerade mal 3%. Und wenn Sie das in Bezug setzen auf die Gesamtfläche der Ukraine, dann liegen wir bei 0,5%. Das heißt, für mich, dass man noch nicht sagen kann, die Ukraine hat den Krieg verloren. Es heißt aber auch nicht, dass man sagen kann, die Ukraine wird den Krieg gewinnen, in dem Sinne, dass sie den Angriff der Russen stoppen kann und die Aggression beenden kann. In den Luftoperationen der Russen geht es weiter wie seit Monaten bereits. Tägliche Drohnenangriffe auf die Städte, insbesondere auf die zivile Infrastruktur, teilweise auch auf militärische Infrastruktur. Alle 14 Tage dann unterlegt mit Angriffen mit Marschflugkörpern, mit ballistischen Raketen. Alle 14 Tage deshalb, weil die Russen offensichtlich nicht genügend Mittel haben, um das häufiger zu machen. Und schließlich darf man auch nicht vergessen, diese dritte Operationslinie, das ist die hybride Operationslinie, das sind der Desinformationskrieg, Sabotage auch, sowohl bei uns im Westen wie auch in der Ukraine. Die Ukraine auf der anderen Seite, wenn man aus strategischer Sicht mal auf die Front blickt, dann muss man sagen, dass die Ukraine durchaus erfolgreich ist in der Verteidigung, wenn sie auch in den Schwerpunktabschnitten der Russen Schritt für Schritt zurückgehen muss. Aber die Verhältnisse hatte ich gerade schon genannt, die durchaus in einem Bereich liegen, ja, viermal die Großstadt Berlin im Jahr 2024 und nicht mehr. Der gesamte Krieg ist gekennzeichnet leider durch große Verluste auf beiden Seiten, mehr Verluste auf der russischen Seite als auf der ukrainischen Seite. und vor allen Dingen gekennzeichnet mit von den Vereinten Nationen gerade veröffentlichten zivilen Opfern auf der ukrainischen Seite von mindestens 12.500. Das sind aber nur die gesicherten Verluste und wahrscheinlich nicht die wahren Verluste.
Herr Fawig, wir haben jetzt die militärische Einschätzung der aktuellen Lage von Herrn Bühler gehört. Sie haben sich schon sehr früh gegen die militärische Unterstützung der Ukraine ausgesprochen oder sie wenigstens kritisiert, weil dabei gleichzeitig die diplomatischen Anstrengungen vernachlässigt wurden. Nach jetzt fast 3 Jahren Krieg kann man sagen, ist der westliche Ansatz gescheitert?
Ich glaube ja, wir haben allen Grund, selbstkritisch zu sein. Und ich will vielleicht gleich zu Beginn auch nochmal sagen, dass die Schuldfrage in diesem Krieg vollkommen eindeutig ist. Russland hat diesen Krieg vom Zaum gebrochen. Russland hat einen verbrecherischen Angriffskrieg begonnen und hat Kriegsverbrechen in diesem Krieg begangen und begeht sie jeden Tag. Also das ist keine Frage von, dass man jetzt das, was Russland da macht, verharmlosen will, wenn man für politische Lösungen ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube nur, dass der Westen sich im Prinzip verkalkuliert hat. Wir waren davon ausgegangen, dass man diese russische Aggression rückgängig machen kann mit einer sehr, sehr intensiven Hilfe, Unterstützung der Ukraine, in erster Linie mit Waffen, aber auch bei der Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten, bei dem Lagebild. Das geht bis zur sozusagen Geheimdienstunterstützung für einzelne Operationen der Ukraine. Und wir haben gedacht, wir im Westen, dass man damit Russland quasi von seinem Irrweg überzeugen kann. Und das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich bin dafür, dass wir eine nüchterne Bestandsaufnahme machen, unsere Ziele realistisch definieren und nicht die Ukraine im Stich lassen und nicht Russland die Ukraine quasi überrollen lassen, das überhaupt nicht, aber realistische politische Ziele definieren. Und ich habe schon den Eindruck, General Bühler hat da ein viel klareres Bild natürlich als Ex-Militär, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Ukraine dabei ist, diesen Krieg zu verlieren, und zwar einerseits militärisch. Die Ukraine gerät unter Druck an dieser 1200 Kilometer langen Front. Die Infrastruktur der Ukraine wird Stück für Stück zerstört. Die Energieinfrastruktur ist zu einem Großteil zerstört. Das heißt, die Frage ist, wie lange kann die Ukraine das noch durchhalten? Und unsere Frage war eigentlich immer, dass wir fragten, wie lange kann Russland diesen Krieg noch durchhalten? Aber da haben wir uns vertan. Russland pfeift nicht aus dem letzten Loch. Russland ist auch leider international politisch nicht so isoliert, wie im Westen sich das manche wünschen. Das heißt, wir müssen jetzt eine nüchterne, realistische Bestandsaufnahme machen. Und ich glaube, das, was General Milley schon im November 2022 gesagt hat, dass das ein Abnutzungskrieg ist, den eigentlich keine Seite gewinnen kann, das sollte Ausgangsüberlegung sein. Es wird weder Russland diesen Krieg eindeutig gewinnen, noch die Ukraine nach der ukrainischen Siegesformel quasi den letzten Russen aus dem ukrainischen Territorium verteilen und das verjagen. Und das Einzige, worüber man dann verhandeln kann, ist gewissermaßen über die Art der Reparationen, die Russland leistet, oder die Zelle für Putin in Den Haag. Ich spitze das mal etwas zu. Das war der falsche Ansatz, der war von Hoffnungen getrieben. Ich unterstelle niemand, dass er damit Böses gemeint hat, aber es hat schlichtweg nicht funktioniert. Und wir brauchen jetzt eine politische Vorstellung von dem gewissermaßen Endstadium, wie man aus diesem Krieg wieder rauskommt. Und ich glaube, die Großwetterlage hat sich nicht zuletzt durch die Wahl in den USA fundamental gedreht. Das ist ein weiterer Ansporn. Wir wissen nicht, was Trump macht. Wir diskutieren das sicherlich heute noch. Aber was immer auch dabei rauskommt, die Art der Unterstützung aus den USA wird so nicht weitergehen. Und die Europäer werden das alleine nicht schultern können. Das heißt, auch aus dem Grund brauchen wir neue, realistische politische Ziele. Und das wird für viele schmerzhaft sein, glaube ich, nicht zuletzt für die Ukraine.
Sie haben es gerade angesprochen, es gibt vermutlich sehr, sehr viele Punkte, die heute noch zu besprechen sein werden. Ich will schon mal auf die YouTube-Kommentare gucken, denn da sind schon ein paar eingelaufen. Unter anderem schreibt Markus Dahl, weitere Waffen und Geldlieferungen bringen offensichtlich keine Besserung. Scheint also dem Herrn Fawig da zuzustimmen. Gleichwohl gibt es natürlich auch andere Meinungen. Jetzt schauen wir unter anderem zum Beispiel mal, Sie hatten es gerade angesprochen, wie lange können beide Kriegsparteien das überhaupt noch durchhalten, personell, strukturell, materiell. Russland aus ökonomischer Sicht, die haben jetzt umgestellt auf Kriegswirtschaft, die vor 3 Jahren beschlossenen Sanktionen. Die scheinen hier ja auch recht langsam Wirkung zu zeigen. Und mit Blick auf die Ukraine und die Stimmung im Land, ist da eine Kriegsmüdigkeit erkennbar? Kaum sichtbare Fortschritte an der Front, Herr Bühler, wie würden Sie das einschätzen?
Also Herr Dahl, vielen Dank für die Frage. Ich habe ja schon zu den Geländegewinnen was gesagt, zu Russland. Will auch noch ein bisschen darauf eingehen, was Professor Favik gerade gesagt hat. Im Übrigen für all unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, wir beide kennen uns gut. Wir waren bereits in diesem Jahr schon zweimal auf dem Podium gemeinsam gesessen, Herr Professor Favik. Wir unterscheiden uns in der Kernaussage nicht, vor allen Dingen nicht in der Schuldfrage für diesen Krieg. Wir haben in bestimmten Aspekten unterschiedliche Auffassungen. Wir respektieren diese Auffassungen aber auch, nicht zuletzt, weil Professor Favik ja auch in der Clausewitz-Gesellschaft ist und nicht nur dort, sondern im Beirat der Clausewitz-Gesellschaft. Nochmal zu Ihren Punkten zurück. Ja, die Einstellung der Ukraine, die wandelt sich über der Zeitachse. Das ist auch kein Wunder, denke ich, wenn man die Gräuel dieses Krieges anschaut, die Belastung, die Menschen ertragen müssen. Wir haben im Augenblick nur noch eine Zustimmungsquote von 57% in der Ukraine, gerade kürzlich auch gemessen. Das war weitaus höher zu Beginn. Aber ich sage nochmal, das ist auch nicht verwunderlich nach diesen 3 Jahren Krieg. Ich würde nicht so weit gehen, dass man sagt, die Ukraine ist dabei, diesen Krieg zu verlieren. Die Voraussetzung aber dafür sind unsere Unterstützung. Unsere Unterstützung, die aus eigenem Interesse geleistet werden muss und geleistet wird in ganz großem Umfang. Aber wir müssen uns spätestens in der Aufarbeitung, in der historischen Aufarbeitung fragen, ob wir früh genug mit der Unterstützung begonnen haben und ob wir sie konsequent genug dann auch durchgeführt haben. Und da gibt es doch den einen oder anderen Punkt, wo man ein Fragezeichen dahinter setzen muss. Gerade die Geländegewinne der Russen, so klein sie sein mögen, so groß sie aber auch im Schwerpunkt sind, zum Beispiel bei Pokrowsk, das will ich ja gar nicht verneinen, sondern ich will das auch unterstreichen. Dort ist die Lage tatsächlich dramatisch und dort darf es nicht aus ukrainischer Sicht zu einem Durchbruch kommen. Also was ich damit sagen will, ist, dass es durchaus die Chance gibt, das kann keiner voraussagen, dass die Ukraine diesen Abwehrkampf auch bestehen kann. Wenn man auf die Ressourcen schaut, die Ukraine haben Probleme beim Personal. Das ist ein hausgemachtes Problem, das sie schon seit Beginn des Krieges mit sich herumschleppen. Das heißt, sie haben zu wenig Kampftruppensoldaten, sie haben zu wenig Soldaten, um sie rotieren zu lassen. Und das bei einem Gesamtumfang von etwa 1 Million, die in der Ukraine unter Waffen stehen. Auf der anderen Seite ist auch Russland nicht unendlich mit Ressourcen gesegnet. Das fängt beim Personal an. Dort verlieren sie etwa so viel pro Monat, wie sie rekrutieren können. Und beim Material sieht es auch so, dass die großen Materialverluste bei Kampfpanzern, bei Schützenpanzern und bei kriegsentscheidenden Gerät so hoch sind, dass sie das auch nicht ewig durchhalten können. Und weil Sie die Wirtschaft angesprochen haben, da gibt es doch jetzt Anzeichen, dass hier große Probleme, wirtschaftliche Probleme jetzt auftauchen. Wenn ich an den Zinssatz denke, den die russische Zentralbank verlangt von 25%, der möglicherweise auch Richtung 30% geht. Wenn Sie die Inflation gerade bei Lebensmitteln anschauen und andere Faktoren, da ist es auch nicht so, dass die Ressourcen tatsächlich überall zu der Fall sind, vorhanden sind.
Also wir haben da nicht so große Unterschiede, ne? Und ich will das auch nochmal sagen, General Bühler ist jemand, der das mit hoher Sachkunde und nüchtern beurteilt und auch diskussionsfähig ist. Und das würde ich mir auch häufiger wünschen, dass man mit unterschiedlichen Perspektiven an diesen Krieg rantritt und nicht gegenseitig sich Unterstellungen macht, sondern wirklich eine nüchterne Analyse macht. Das gefällt mir sehr. Und zu meiner nüchternen Analyse gehört in der Tat, dass wir sollten Russland nicht überhöhen. Und Russland hat große Schwierigkeiten, in diesem Krieg seine Ziele zu erreichen. Und das ist auch gut so. Und das unterstütze ich ausdrücklich. Und das wird vermutlich auch so weitergehen. Also Russland ist nicht davor, jetzt die Ukraine zu überrennen. Und das liegt an der westlichen Unterstützung, natürlich. Insofern war sie richtig. Was aber nicht richtig war, ist, dass man die Unterstützung nicht verbunden hat mit realistischen politischen Zielen. Und ich will noch mal einmal daran erinnern, welche Debatte wir im vorvergangenen Jahr hatten, also im Jahr 2023, als viele über diese ukrainische Frühjahrs- oder Sommeroffensive so geredet haben, als ob man kurz davor wäre, dass die Ukraine gewissermaßen die Krim zurückerobert und den Donbass zurückerobert. Das waren schlichterdings Fehleinschätzungen, die wunschgeleitet waren und wenig mit der Realität zu tun hatten. Und wenn wir nochmal gucken, wie man da wieder rauskommt, dann glaube ich, muss man zu den Anfängen dieses Krieges kommen. Die Istanbul-Verhandlungen im Frühjahr 2022, die waren sozusagen schon mal relativ nah dran an einer Lösung. Und zentrale Elemente bei dieser Istanbul-Verhandlung war, dass die Ukraine einen Neutralitätsstatus für sich sozusagen anerkennt. Und wir kennen noch nicht alle Dokumente, das wird erst später rauskommen. Aber ich hatte den Eindruck, das, was man las und hörte, auch von Beteiligten, dass die Russen bereit waren, doch sich weitgehend zurückzuziehen. Und das heißt, da müssen wir wieder hin, zu einer Lösung, wo die Politik wieder ins Spiel kommt. Und ich würde sagen, es gibt keinen anderen Ausweg, als diese beiden Dinge wieder zu adressieren. Erstens, wie findet man eine Lösung, mit der auch Russland leben kann? Und das ist ein völlig anderer Gedankenansatz, als zu sagen, wir brauchen eine russische Niederlage, um überhaupt verhandeln zu können. Und das ist auch auf den ersten Blick vielleicht unsympathisch oder nicht empathisch mit den Opfern, nämlich den Ukrainern, wenn man auch die russische Perspektive betrachtet. Aber wer eine Lösung will, der muss in gewisser Weise russische rote Linien beachten und nicht sagen, eine russische Niederlage ist Voraussetzung für eine politische Lösung. Oder wir sollten ein Preisschild an diese russische Niederlage kleben. Eine Nuklearmacht wird, die so viel in diesen Krieg investiert hat, wird diesen Krieg nicht sozusagen so beenden, dass sie ihren Irrweg erkennt, weil der Druck so groß war, sondern die Eskalationsmöglichkeiten sind weiter enorm. Und wir müssen Druck aus diesen Eskalationsmöglichkeiten nehmen durch eine politische Lösung. Und eine politische Lösung wird nicht alle glücklich machen, überhaupt nicht. Und auch in der Ukraine sehr, sehr schmerzhafte Kompromisse fordern. Aber wir sollten uns von außen überlegen, ob wir nicht eine klarere politische Strategie brauchen, für die man sich dann auch einsetzen kann. Auch mit Waffenlieferungen, vielleicht auch mit einer militärischen Absicherung einer dann gefundenen Lösung. Darüber kann man nachdenken. Aber so wie das die letzten 3 Jahre gelaufen ist, wird es nicht nochmal 3 Jahre weitergehen. Und das ist auch vernünftig, weil auch die Bevölkerung diesen Kurs nicht weiter unterstützt und ich finde auch aus guten Gründen nicht weiter so unterstützt.
Klar ist auf jeden
vielleicht,
Fall.
Vielleicht kommen wir im Laufe der Diskussion noch dazu, dass wir definieren können, wie die politischen Ziele aussehen sollten. Ganz kurz nochmal zu Istanbul, weil Istanbul, die Verhandlungen, die gehören ja zu den großen Legenden dieses Krieges und durchaus umstritten. Das wollen wir mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen. Es ist durchaus umstritten, diese These. Und nach all dem, was ich weiß, war es auch nicht akzeptabel für die Ukraine. Also Demilitarisierung komplett, der Regierungswechsel, die mangelnden Sicherheitsgarantien und vor allen Dingen, dass Putin ja das letzte Wort noch nicht gesprochen hat. Das waren ja keine Vereinbarungen, die irgendwo auf höchster Ebene gut geheißen worden sind, geschweige denn entschieden worden sind, sondern das ist auf unterer Ebene verhandelt worden. Und dann sollte ja eigentlich der Start der Verhandlungen beginnen mit Putin zusammen und Selenskyj, den Putin ja nicht anerkennt als Präsident der Ukraine. Das ist ja das Dilemma.
Ich will auf jeden Fall in der Situation jetzt hier mal reingehen, denn wir merken, dieses Thema treibt die Menschen bei uns in Deutschland noch sehr, sehr um. Wir merken auch, das ist ein sehr konträres Thema, da gibt es durchaus gegensätzliche Meinungen. Wir haben hier unter anderem eine E-Mail bekommen von Ulrich Krei aus Neumünster, der schreibt, verhandeln, 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 anders wird es niemals zu einem Ende dieses Krieges kommen. Wenn auch Sie uns eine E-Mail schreiben wollen, tun Sie das gerne unter mitreden.ard.de oder Sie rufen an unter 08000 441777, 08000 441777. Und der Herr Krei, der hat uns offensichtlich nicht nur eine E-Mail geschrieben, sondern ist jetzt auch bei uns am Telefon. Herr Krei, ich grüße Sie.
Ja. Guten Tag auch. Guten Abend.
Ja, dann führen Sie doch noch mal ein bisschen länger aus, was Sie uns in kurzen Worten geschrieben haben.
Ich glaube, dass nach den ersten 3 Jahren Krieg dort, der verbrecherischerweise von Putin und seinen Leuten begonnen wurde, dass da für mich als Laie überhaupt kein Ende ersichtlich ist. Überhaupt nicht. Wie lange soll denn das noch weitergehen? Mit westlichen Waffen, aber ohne ukrainische Soldaten. Ich bin der Meinung, verhandeln, verhandeln, reden, reden. Und wenn die Kriegsparteien das nicht selbst können, dann muss man zu einer Macht kommen oder zu einem Moderator oder einem Verhandler.
Herr Krei, wer könnte das Ihrer Ansicht nach sein?
Ja, ich bin kein expliziter Fachmann da drin. Ich glaube einfach, dass Länder wie Brasilien, wie Südafrika, gegebenenfalls auch China, sich dort reinwerfen können, wenn diese Länder ein Eigeninteresse daran sehen. Vielleicht kann es auch der Vatikan sein. Aber die beiden Mächte derzeit, die sind derartig redeunfähig, dass da jemand sich in die Mitte reinwerfen muss. Und das wird auch keiner von uns hier sein können, von unserer Warte aus dem Westen oder sonst etwas, weil wir viel zu sehr Partei sind. Wir müssen einen anderen Weg finden, außer Waffen liefern und außer Schießen.
Herr Krei, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich gebe das mal weiter an Herrn Bühler. Der Papst als Vermittler, ist das eine Idee?
Das ist eine Idee, das ist ja schon mal angeboten worden. Es gibt ja andere Vermittler, die sich angeboten haben. Und es gibt jetzt einen, auf den große Hoffnungen gesetzt werden. Allerdings wollte ja das Trump nämlich in einem Tag beenden. Und jetzt sind es nach seinem General Kellogg, seinem Beauftragten, sind es 100 Tage. Und er selbst spricht schon von einem halben Jahr. Ich weiß nicht, ob es ihm gelingt. Es sollen ja ein Gespräch stattfinden, zeitnah. Die Schweiz hat sich schon angeboten. Serbien, habe ich gehört, hat sich angeboten als Durchführungsort dieser Verhandlungen. Ich bin da etwas skeptisch. Ich bin da deshalb etwas skeptisch, weil Putin nicht in einer Lage ist, wo er Verhandlungen braucht. Jedenfalls noch nicht. Ich bin aber auch bei Ihnen, eigentlich, wenn Sie sagen, dass der Krieg muss aufhören. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir müssen das Töten und das Morden, insbesondere der Russen mit ihren Kriegsverbrechen, wir müssen das stoppen. Auf der anderen Seite gebe ich aber auch zu bedenken, auch Richtung Professor Fawig, obwohl ich weiß, wie Sie darüber denken, aber ich will Ihnen nochmal die Chance geben, das zu sagen. Die Ukraine muss natürlich auch gehört werden, muss im Prinzip das letzte Wort haben dazu und es muss vor allen Dingen ein gerechter Ausgleich sein, ein gerechter Friede. Und wir selbst, wir haben es nicht in der Hand, dass wir sagen können, wir zwingen die beiden an einen Verhandlungstisch. Ich glaube, da sehe ich unsere Möglichkeiten begrenzt. Und selbst wenn Verhandlungen stattfinden, die Lieferung mit Waffen, mit anderen Unterstützung, die finanzielle Unterstützung der Ukraine muss weitergehen während des Verhandlungsprozesses, der ein langer sein kann. Und wenn man das nicht tut, dann treibt man in die Ukraine in einen Frieden, der sicher kein gerechter Friede sein wird.
Also Herr Krei, ich finde es zunächst einmal vernünftig, dass Sie einen anderen Akzent in der Debatte setzen als üblich, weil am Ende wird verhandelt werden müssen, das ist gar keine Frage. Die Frage ist nur, wie kommt man zu dem Punkt und wann ist er soweit? Und da kann man in der Tat unterschiedlicher Auffassung sein und ich bin auch persönlich skeptisch, ob Verhandlungen gelingen und ich bin auch sehr skeptisch, ob es jetzt Vermittler von außen geben kann, die sozusagen hinreichendes Macht- und Druckpotenzial haben, sowohl Russland als auch die Ukraine in eine Richtung zu bekommen, wo man verhandeln will. Aber die Frage ist, wer hält länger durch sozusagen? Und ich glaube, die Ukraine wird das so nicht mehr durchhalten, weil die westliche Unterstützung sich verändern wird. Und Russland hat Schwierigkeiten, das dauerhaft durchzuhalten, gar keine Frage. Haben wir gerade schon kurz diskutiert. Aber ich glaube, die Durchhaltefähigkeit ist doch auf russischer Seite noch etwas höher. Nicht zuletzt deshalb, weil Russland völlig egal ist, welche Verluste es dafür eingehen muss sozusagen. Und auf ukrainischer Seite sieht das etwas anders aus. Das ist nicht egal, wie hoch der Preis sozusagen ist. Und ich glaube, Verhandlungen müssen da ansetzen, dass man die Interessen beider Seiten versucht, miteinander abzugleichen. Und das muss jetzt passieren. Und wir dürfen nicht in eine Grundstimmung kommen, wo man sagt, Zugeständnisse sind gleich Diktatfrieden. General Bühler hatte gerade das große Wort des gerechten Friedens in den Mund genommen. Natürlich ist es besser, wenn ein Frieden gerecht ist. Aber ein schlechter Frieden ist immer noch besser, als den Krieg so weiterzuführen. Und natürlich darf ein Frieden nicht dazu führen, dass das nur eine Atempause ist für sozusagen den nächsten Revanchismus auf russischer Seite. Das wäre ein Fehler. Deswegen müssen auch die Kerninteressen von beiden Seiten bedient werden. Sonst wird es keine Lösung geben. Aber das wird nicht schnell passieren. Und das, was Trump da versprochen hat, das war ein typischer Trump. Sowas wird sich nicht über Nacht lösen lassen. Natürlich nicht. Wenn wir mal zum Beispiel, jede historische Analogie hinkt immer, das weiß ich, aber etwa auf den Koreakrieg in den 1950er Jahren blicken. Ein sehr, sehr blutiger, auch mit hohem Eskalationspotenzial versehener Krieg. Da hat es 2 Jahre gedauert, bis ein Ergebnis auf dem Tisch lag. Ich habe das nochmal nachgeschaut. 500 Treffen der Verhandler und Vermittler hat es gegeben. 2 Jahre. Ich glaube, das ist so ein ähnliches Szenario. Es wird nicht über Nacht passieren. Vielleicht holt Trump irgendwas aus der Wundertüte. Vielleicht, aber ich glaube nicht daran. Aber man kann sich das nicht so vorstellen, dass man einen Zauberstab hat und dann die Probleme löst sozusagen, sondern das wird lange dauern. Und in der Phase müssen wir natürlich die Ukraine weiter unterstützen. Im Übrigen auch mit Luftabwehr zum Beispiel. Aber es ist was anderes, ob man die Ukraine, jedenfalls in meiner Vorstellung, mit Luftabwehr unterstützt und ertüchtigt, sozusagen diese Luftangriffe abzuwehren. Oder ob man eine falsche, weil aussichtslose politische Strategie befördert, die dann militärisch verpufft und eigentlich gar keinen Sinn hat und nur die Verluste erhöht. Das heißt, an erster Stelle muss eine politische Zielvorstellung kommen und dann müssen wir gucken, was an Unterstützung möglich und nötig ist, aber in der Reihenfolge. Und wir haben das ein bisschen umgedreht in den vergangenen 2 Jahren und das kann einfach nicht funktionieren.
Ja, aber Sie sagen ja selbst, und das ist ja auch bemerkenswert und auch richtig, dass wir die Ukraine in dieser Phase der Verhandlungen zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen auch unterstützen müssen und weiter unterstützen müssen. Die Frage, die Sie aufwerfen, ist die Frage nach dem Wie, denke ich mal, weil Sie auf die Luftverteidigungswaffen abzielen. Aber ich denke, dass das ganze Spektrum eigentlich gefragt. Sonst passiert das, was sich andeutet jetzt, dass möglicherweise ein Durchbruch vor der Tür steht und die Ukraine überhaupt nicht mehr die Chance hat, dann in Verhandlungen reinzugehen. Das heißt, wir müssen sie ertüchtigen für eine Verhandlungsposition und müssen so lange aushalten, damit sie das auch überlebt, diese Phase von heute bis zu dem Beginn der Verhandlungen. Aber dass dort politisch mehr gemacht werden muss und das ist im Grunde genommen, ich will nicht sagen ein Allgemeinplatz, das würde Ihren Gedanken nicht gerecht. Aber es ist eben unendlich schwierig, zu einem solchen Ziel zu kommen. Wir müssen mal versuchen, ich reg's nochmal an, Sie müssen mal sagen, was die politischen Ziele dann tatsächlich sein werden, aber das können wir am Ende der Sendung auch machen.
Also die Ukraine unterstützen, aber wie ist die Frage? Und dazu hat auch Carsten Müller aus Thüringen angerufen. Herr Müller, hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie.
Ich grüße Hallo. Sie. Schön, dass Sie anrufen. Was brennt Ihnen unter den Nägeln?
Ja, ich frage mich, dieser Krieg Russland gegen die Ukraine, ob das nicht auch ein bisschen ein Stellvertreterkrieg ist und ob Russland nicht in Wirklichkeit unsere westlichen Werte bekämpft. Und stelle mir die Frage, was lassen wir uns eigentlich noch gefallen? Durchschnittene Kabel in der Ostsee, manipulierte Wahlen. Wie sieht man es, dass das auch ein Angriff auf uns ist und die Ukraine nur stellvertretend steht?
Herr Müller, ich danke Ihnen. Und die Frage geht vermutlich zuerst an Herrn Bühler. Ist das ein Stellvertreterkrieg?
Also es wird von Russland immer behauptet, dass die NATO eine Gefahr, eine Bedrohung für Russland darstellt. Das ist ja das russische Narrativ, das dahinter steckt. Ich kann Ihnen sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, Herr Müller, in 44 Dienstjahren, ich habe kein Szenario erlebt, ich habe keine Übung erlebt, ich habe keine Planung erlebt, Operationsplanung, die in irgendeiner Weise eine Bedrohung für Russland dargestellt hat. Und das Schlimme ist dabei, wenn Sie dennoch dieses Narrativ verwenden, das ist besser wissen und besser wissen müssen, denn sie waren jahrelang in einer Kooperation mit der NATO, haben die Kooperation dann aufgekündigt. Ich habe selbst mit Generalen und mit Offizieren zu tun gehabt, der Russen, die unsere Übungen beobachtet haben. Und ein letztes Argument in dieser Richtung, eine NATO mit heute 32 Demokratien kann keine Bedrohung realisieren eines Landes wie Russland. Das ist völlig ausgeschlossen und das wissen die Russen auch. Deshalb ist Ihr Punkt, glaube ich, richtig, dass der Virus der Demokratie das eigentliche ist, die eigentliche Bedrohung, die von den osteuropäischen Staaten Richtung Osten getragen wird, nicht aber die NATO. Aber die NATO wird als Narrativ verwendet.
Also ich bin da nicht ganz Ihrer Meinung, Herr Bühler und Herr Müller. Ich glaube, Sie haben den Begriff Stellvertreterkrieg auch etwas anders gemeint. Ich glaube schon, dass es in mancherlei Hinsicht ein Stellvertreterkrieg ist und zwar in mehrfacher Hinsicht. Und die Vorstellung, dass gewissermaßen die NATO wo das Gute will und ja niemanden bedroht, das ist sicherlich faktisch richtig. Aber natürlich geht es in der Sicherheitspolitik immer um Intentionen und Potenziale. Das sehen wir mit Blick auf Russland natürlich genauso. Und die Intentionen können sich eben auch ändern, wenn die Potenziale da sind. Und insofern kann ich das schon verstehen, dass Russland nicht begeistert davon war, dass sich ein Militärbündnis, dem man selber nicht angehört, gewissermaßen 1000 Kilometer nach Osten ausgedehnt hat. Natürlich, weil die Staaten das auch wollten. Niemand hat Polen oder Ungarn oder Rumänien dazu gedrängt, der NATO beitreten zu wollen, sondern die wollten das selber, weil das ihren Sicherheitsbedürfnissen entsprach. Aber die Frage ist, ob das klug war, das auch im Falle der Ukraine zu machen. Und da würde ich sagen, dezidiert nein, das war nicht klug. Und ich kenne eigentlich nur Leute, die sich damit beschäftigt haben, in der Phase, wo diese Entscheidung gefallen ist, nämlich im Jahr 2008 auf dem berühmten Gipfel in Bukarest, wo die NATO dieses Beitrittsversprechen gemacht hat, die davor gewarnt haben. Und das war ja auch der Grund, warum Angela Merkel mit viel Ärger gegen den amerikanischen Präsidenten George Bush gewissermaßen da eine Position eingenommen hat, wo sie sagte, das ist keine gute Idee, dass wir das schnell machen. Und insofern haben wir uns da ein bisschen verkalkuliert. Wir haben die russischen Sicherheitsinteressen nicht richtig gelesen. Und natürlich können wir jetzt sagen, wir sind doch die Guten und wir bedrohen niemanden. Aber so läuft internationale Politik nicht. Und im Übrigen gab es ja auch Beispiele, wo Russland direkt seine Interessen negativ berührt sah durch sozusagen westliche Politik, etwa im Kosovo, also der Angriff der NATO auf Serbien, aus guten Gründen. Ich war auch damals dafür, das zu tun, aber da hat Russland doch gemerkt, dass es, wenn es hart auf hart kommt, die NATO keine Rücksicht auf russische Interessen nimmt. Das Gleiche war in Libyen der Fall. Also man kann es sich, glaube ich, nicht so einfach machen zu sagen, dass wir die Guten sind und Russland doch von uns nichts zu befürchten hat. Wenn das so wäre, dann hätte man mehr Energie da reinlegen können, dass die NATO gewissermaßen in eine gesamteuropäische Struktur eingebunden wird. Also die OSZE stärken, wo Russland gleichberechtigt mitwirken kann und so weiter. Das ist jetzt ein Stück weit verschüttete Milch, weil die Lage eine ganz andere ist. Aber zu sagen, dass wir nur das Gute wollen, weil wir die Guten sind und die anderen doch damit kein Problem haben sollen und gleichzeitig sind wir militärisch viel stärker als Russland, wir geben sehr viel mehr Geld aus für Russland und so weiter, das ist, glaube ich, ein bisschen kurz gegriffen.
Das sind natürlich jetzt viele, viele Punkte, auf die man eingehen könnte. Also Kosovo und Libyen sind ein schlechtes Beispiel für eine Bedrohungssituation für Russland, denke ich. Das ist ein bisschen weit hergeholt.
Aber russische Interessen sozusagen negativ berühren, weil man es kann. Das ist das Argument dabei.
Ja gut, also, dass man gegen Interessen von Staaten handelt, das machen wir ja auch. Deshalb muss man keinen Krieg führen. Also nochmal, ich bleibe dabei, dass die NATO keine Bedrohung für die Ukraine ausgeübt hat oder dargestellt hat. Im Übrigen, wenn Sie das Jahr 2008 ansprechen.
Für Russland, ich muss ganz kurz mal reingrätschen.
Habe ich mich versprochen, ja. Okay, gut. Alles vielen gut. Dank. Gut, dass wir einen Moderator hier haben. Wenn wir über 2008 sprechen und den Gipfel von Bukarest, es war nicht nur Angela Merkel, die dagegen waren, sondern es waren eine ganze Reihe von NATO-Staaten. Und nach meinem eigenen Erleben in der NATO, die Ukraine hat keine realistische Chance gehabt, in die NATO, der NATO beizutreten. Nicht bis 2022 und darüber hinaus bis heute nicht, im Augenblick jedenfalls, solange der Krieg anhält. Also das muss man auch sagen. Und daraus eine Bedrohung zu konstruieren, ich glaube, das ist auch nicht so. Ganz im Gegenteil, ich denke, das, was ich vorhin gesagt habe, dass dieser Virus der Demokratie die eigentliche Bedrohung für, nicht für Russland, für das Regime Putin ist. Und das darf man, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch nicht vermischen. Richtig ist aber auch, was Sie gesagt haben zum Stellvertreterkrieg, dass Russland die NATO eben als Gegner, als Kriegsgegner aufgebaut hat, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung. Das wird ja heute in Interviews auch in Russland gebracht, gerade am heutigen Tage wieder. Wir müssen, denke ich, einen Schluss daraus ziehen, dass wir mit diesem Krieg insofern nichts zu tun haben wollen, dass wir nicht Kriegspartei in diesem Krieg werden. Wir müssen deutlich differenzieren zwischen der Unterstützung des Opfers aus ethisch, moralisch, völkerrechtlichen Gründen, aber auch aus eigenen Sicherheitsinteressen. Auf die müssen wir, denke ich, auch nochmal kommen im Laufe des Gesprächs. Und dann die Ukraine so unterstützen, dass sie dass das Ziel Russlands nicht erreicht wird. Russland wird nicht besiegt werden können, aber Russland wird gehindert werden können daran, wenn wir die Ukraine richtig unterstützen, dass sie ihre Ziele in der Ukraine erreichen.
Herr Bühler, ich will mal ganz kurz mich noch von Herrn Müller verabschieden. Also herzlichen Dank erstmal nach Thüringen für Ihre Wortmeldung und gehe direkt weiter zu Fabian Schamay, der uns aus Hamburg anruft an der 08000 441777. Herr Schamay, habe ich Ihren Nachnamen erstmal richtig ausgesprochen?
Genau, Sie haben es genauso richtig ausgesprochen. Herzlichen Dank und Grüße aus Hamburg.
Herzliche Grüße zurück. Wir waren gerade beim Thema, wie kann man oder kann man diesen Ukraine-Krieg tatsächlich militärisch gewinnen oder nicht?
Militärisch wird es nie zu gewinnen sein, aus dem einfachen Grunde. Ich habe das Gefühl, dass die NATO-Länder oder die NATO-Mitglieder, die wollen sich alle duschen, aber nicht nass machen. Da wird im Grunde nur sukzessive immer Material geliefert, soweit das dazu dient, dass die Ukraine sich so ein bisschen wehren kann. Aber unterm Strich wird niemals einen Frieden geben ohne Gewissabtretung und Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Und Ihr General, der mitdiskutiert, der hat ja einen wahren Satz ausgesprochen, dass er gesagt hat, wir müssen Sicherheitsgarantien für Ukraine irgendwie gewährleisten. Und solange das nicht passiert, dann wird dieser Krieg auf keinen Fall zu Ende gehen. Nur mit Gebietsabtretungen. Es wurde noch nie ein Krieg geführt ohne Gebietsabtretungen. Sie brauchen in der Geschichte nachzugucken. Es wurde immer Kriege geführt, so nach dem Motto, gibst du mir was, dann höre ich auf. So, und das muss man im Grunde in heutiger Zeit genauso machen. Und die NATO wird ja niemals sich in vollem Umfang in diesem Krieg reinziehen lassen. Und das sind im Grunde für mich so die Parameter, dass man sich sagt, da muss jetzt eine Garantie her. Und für mich jetzt ganz persönlich ist es so, für mich ist ja Selenskyj das Problem. Selenskyj ist ja gar nicht mehr gewählt, das ist ja ein in Anführungsstrichen, der ist ja nur im Amt, weil momentan Krieg herrscht. Eigentlich müsste Selenskyj sich wieder zur Wahl stellen. Ist er überhaupt gewählter Präsident?
Herr Czabay, lassen Sie uns doch an der Stelle einen ganz kurzen Punkt machen. Viele, viele Punkte, die Sie aufgeworfen haben. Und mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, jetzt noch einmal ganz kurz zu sagen, das nehmen wir mit. Wir beantworten das nach den Nachrichten an Sie draußen am Rundfunkempfangsgerät oder gerne auch am mobilen Endgerät. 0800 441777 ist die Telefonnummer zu uns ins Studio. Wir sind noch bis 22 Uhr auf Sendung. Sie haben also noch reichlich Zeit, gerne anzurufen. 0800 441777.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Mitreden. Deutschland diskutiert heute aus den Sendestudios von MDR aktuell zum Thema Krieg und Frieden, wie weiter in der Ukraine. Und wir hatten gerade eben Herrn Czabay aus Hamburg hier in der Leitung. Stichwort Sicherheitsgarantie. Wir wollen den Hörer gerne oder das, was er gesagt hat, gerne nochmal aufnehmen. Stichwort NATO möchte gern duschen, aber nicht nass werden. Lassen Sie uns darüber ganz kurz mal reden und das vielleicht noch so ein bisschen einordnen. Herr Favik?
Ja, Herr Czabay hat das eigentlich sozusagen ganz gut formuliert. Das ist kein schönes Bild, weil wir über sehr ernste Dinge natürlich reden, aber dieses Duschen und zugleich nicht nass werden, das ist ja das strategische Dilemma der NATO. Ich meine, die NATO ist stärker als Russland und die Amerikaner alleine auch. Das heißt, man könnte militärisch, wenn man all-in sozusagen gehen würde, könnte man die Russen vermutlich aus der Ukraine vertreiben. Aber wir machen das nicht aus Verantwortung dafür, dass wir nicht eskalieren wollen und dieser Krieg quasi außer Kontrolle gerät. Und das sind aber die strategischen Parameter in diesem Krieg, die ich im Übrigen gleich zu Beginn immer betont habe in jeder Diskussion. Und da wurde man als sozusagen Appeaser oder Verharmloser der russischen Aggression quasi gebrandmarkt. Das war nicht mein Ansatz, sondern mein Ansatz war, diese strategischen Parameter sind so, wie Herr Czabay es dargestellt hat. Das heißt, wir können nicht alles machen, was wir sozusagen möglicherweise tun könnten, wenn diese Eskalationsmöglichkeiten nicht so groß wären. Insofern ist das genau das Dilemma. Und aus diesem Dilemma muss man eine politische Strategie ableiten, die nicht lauten kann, dass wir erst dann zu einer Lösung kommen, wenn Russland verliert, sondern wir müssen mit dem Russland leben und auch mit den russischen Interessen klüger umgehen, als wir das bisher gemacht haben. Hm.
Ich will ganz kurz noch, weil das gerade dazu passt, Marc Schneiders hat eine E-Mail geschrieben zum Thema, ist die immer wieder zitierte Angst vor einer nuklearen Eskalation nicht völlig übertrieben, schreibt er. Was hätte außerdem Putin davon, wenn er genau weiß, dass ein unmittelbarer Gegenschlag sein Ende und das seiner Nation bedeutet? Seine Macht baut auf Angst in der Bevölkerung auf und gerade diese muss durchkreuzt werden.
Da ist was dran, aber da würde ich Professor Favik den Vortritt lassen. Nicht, dass ich jetzt da ausweichen will, aber wir müssen erstmal bei Herrn Czabay ein bisschen nacharbeiten, glaube ich noch. Das sind ist die Frage der Sicherheitsgarantien, das ist die Frage der Legitimität von Selenskyj. Das ist ja auch so eine Legende, dass er nicht Präsident wäre. Nein, er ist gewählter Präsident und die Verfassung der Ukraine schreibt vor, dass Wahlen im Krieg nicht stattfinden können. Aber deshalb ist er dennoch der Präsident und hat die Legitimität, auch für das Volk in der Ukraine zu sprechen. Der zweite Punkt sind Sicherheitsgarantien, es sei denn, Sie wollen das noch später ausführlicher besprechen, Sicherheitsgarantien. Da müssen wir uns mal ansehen, was die Trump, das Trump-Team bringt. Ganz kurz gefasst nur in Überschriften im Grunde genommen. Einfrieren der Frontlinie, entmilitarisierte Zone, Waffenstillstand, Verzicht der Ukraine auf die NATO-Mitgliedschaft für die nächsten Jahre. Und die Sicherheitsgarantien wären dann zu übernehmen durch eine Friedenstruppe, die so Kellogg aus dem Trump-Team mit europäischen Truppen zu machen gedenkt. Die beste Sicherheitsgarantie aus Sicht der Ukraine, wenn ich jetzt mal die Ukrainer-Sicht nehme, ist ein Beitritt in die NATO natürlich. Das sehe ich aber nicht. Das sehe ich vor allen Dingen nicht, solange der Krieg dauert. Und vermutlich auch nicht während eines Waffenstillstands, sondern maximal, wenn es tatsächlich zu einem gerechten Kriegen kommt und wenn es auch durch Russland akzeptiert ist, das ist die nächste Frage. Und auch diese Frage kann heute überhaupt nicht beantwortet werden. Sicherheitsgarantien für einen Waffenstillstand bei Friedenstruppen, ja. Aber da muss man heute noch nicht sprechen davon, wer was stellt. Man muss auch nichts ausschließen, wer hier Friedenstruppen stellt, sondern es muss sich erst mal die Frage stellen, mit welchem Mandat gehen die dorthin? Was sollen die überhaupt machen? Wer gibt auch das Mandat? Ist es der Sicherheitsrat? Sind es die beiden ehemaligen Kriegsparteien oder Waffenstillstandsparteien? Es muss die Frage gestellt werden, wer soll eine solche Truppe führen entlang einer 1200 Kilometer langen Frontlinie? Das sind Truppenstärken, die an die 100.000 Mann herangehen. Wer soll das führen? Und dann kommen die Aufgaben. Was soll gemacht werden? Eine Flugverbotszone, die Trennung der Kriegsparteien und so weiter. Und dann erst wird man in die Frage zur Frage kommen können, welche Staaten, welche Armeen können das überhaupt? Weil Sie den Abgeordneten Kiesewetter gerade erwähnt haben, da möchte ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Der weiß das alles, was ich jetzt gerade runterdekliniert habe. Der hat im Grunde genommen nur auf die Äußerung reagiert, dass heute ausgeschlossen ist, dass deutsche Soldaten dort in der Ukraine kommen. Keiner will deutsche Soldaten in der Ukraine, nicht, dass wir das falsch verstehen, aber von der Systematik her muss es so abgearbeitet werden, wie ich es gerade gesagt habe. Und dann kommt am Schluss raus, welche Truppe gestellt werden kann und welche auch von beiden Kriegsparteien auch akzeptiert werden kann.
Also vielleicht darf ich einen Satz zu dem sehr, sehr komplexen Thema Sicherheitsgarantien sagen. Ich will das auch kurz machen. Die Sicherheitsgarantien müssen so wirksam sein, dass sie die Ukraine vor einer künftigen russischen Aggression schützen. Aber sie dürfen zugleich nicht von Russland als NATO-Beitritt durch die Hintertür interpretiert werden, weil dann bekommt man keine politische Lösung. Und das ist jetzt eine schwierige diplomatische Aufgabe, die noch nicht zu Ende verhandelt ist. Ich sehe eigentlich vier Modelle, die auch in der Diskussion sind. Das erste ist das sogenannte Deutschland-Modell, dass man also quasi ein Land teilt an der wahrscheinlich derzeitigen Frontlinie und dann den ukrainisch freien Teil, wenn man so will, in die NATO aufnimmt und man dann so eine Situation wie in Deutschland 40 Jahre lang im Kalten Krieg hat. Das wäre das erste Modell, ein sehr schlechtes Modell, glaube ich, obwohl es in Deutschland ganz gut funktioniert hat. Das zweite wäre sowas wie ein Zypern-Modell, dass man also einen instabilen Waffenstillstand hat, den man mit auswärtigen Truppen absichert. Ich glaube, das scheidet aus in der Situation. Das dritte wäre ein, ich nenne das mal Israel-Modell, dass man also die Ukraine an die Zähne bewaffnet, wie Israel. Manche sagen sogar nuklear, halte ich für abenteuerlich, aber eben doch an die Zähne bewaffnet und dann eine starke Ukraine hat in territorial veränderten Grenzen, die sich selber wehren kann. Und das vierte Modell könnte man das Korea-Modell nennen, also auch ein geteiltes Land, aber ohne NATO-Mitgliedschaft mit einer sehr, sehr harten Sicherheitsgarantie von einem potenten Staat. Im Korea waren es die Amerikaner. Das werden die wahrscheinlich in der Ukraine auch nicht machen. Das heißt, diese vier Modelle, die Sicherheitsgarantien wirksam werden lassen, scheiden alle aus. Deswegen würde ich sagen, die beste Sicherheitsgarantie für die Ukraine, und das mag vielleicht naiv klingen, aber ich meine das ganz ernst, die beste Sicherheitsgarantie für die Ukraine ist eine politische Lösung, mit der auch Russland leben kann, in der Hoffnung, dass dann keine Aggression mehr nötig ist. Und das, würde ich sagen, bedeutet einen Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft. Und für 20 Jahre, das wird nicht funktionieren, weil natürlich kann man sagen, wir können keine Verträge unbefristet machen, aber 20 Jahre ist eine Zeitspanne, wo, glaube ich, Russland seine Kerninteressen nicht mit wahren kann. Das heißt, wir müssten bereit sein im Westen, die NATO-Mitgliedschaft von der Agenda zu nehmen. Und das würde eine Korrektur aller NATO-Beschlüsse der vergangenen 15 Jahre bedeuten. Wir haben in jedem Kommuniqué der NATO wieder drin, dass das Ziel ist ein NATO-Beitritt. Und viele in der NATO sagen, das steht relativ kurz bevor und unser Bekenntnis zum NATO-Beitritt ist unerschütterlich. Im Moment zwar noch nicht, aber der ist im Prinzip unerschütterlich. Und solange diese Rhetorik nicht geändert wird, und ich sehe niemanden leider in der NATO, der die Kraft hat, diese Rhetorik zu ändern, wird es, fürchte ich, keine politische Lösung geben. Und das ist ein schwerer Fehler. Und im Übrigen war das auch mit der Vorgeschichte im Spätsommer und Herbst 2021, wo Russland schon mal Vorschläge für die Neuordnung der Sicherheitsarchitektur vorgelegt hat, die im Westen inakzeptabel waren. Aber in dieser Frage der NATO-Mitgliedschaft war immer der NATO-Ansatz, ich sage einen englischen Satz, we cannot compromise on principles. Also wir können über Prinzipien keine Kompromisse machen. Und das hat in den Krieg geführt. Das heißt, wir müssen jetzt in dieser Frage Kompromisse machen, aber ich sehe keinen in den westlichen Ländern, der das macht. Vielleicht noch Olaf Scholz am ehesten. Der hat, glaube ich, die Weitsicht, sowas zumindest zu sehen, aber er wird es nicht durchsetzen können. Mit den Briten ist das nicht möglich, wahrscheinlich mit den Amerikanern auch nicht. Aber da müssten wir hin. Nur das ist quasi, ich wünsche mir was und ich habe mir angewöhnt, nicht ich wünsche mir was zu machen, sondern von den Realitäten auszugehen. Und die Realitäten sind leider so, dass das keine Option ist.
Sie hören Mitreden. Deutschland diskutiert heute zum Thema Krieg und Frieden. Wie weiter in der Ukraine? Wir haben gerade eben von unserem Studiogast Professor Johannes Farwig von der Uni Halle diese vier Modelle der Sicherheitsgarantien gehört. Zuvor die Einschätzung von General AD Erhard Bühler. Und jetzt wollen wir noch eine ukrainische Stimme zu Wort kommen lassen. Tamarira Okrimenko hat angerufen. Von wo rufen Sie an? Ich grüße Sie.
Guten Abend. Ich rufe von München aus an.
Einen schönen guten Abend nach München.
Dankeschön. Schönen Abend.
Ja, was liegt Ihnen auf dem Herzen?
Was mir auf dem Herzen liegt, ist Folgendes. Wir müssen den Tatsachen in die Augen sehen, die da wären. Ukraine ist das friedlichste Land der Welt, das freiwillig seine Atomraketen abgegeben hat. Ukraine ist am Februar 24, also 24. Februar 22, da hat jeder sich gefragt, was kann ich jetzt machen? Wer ist zu retten? Wer ist zu evakuieren? Und wer bekommt wo Ausrüstung, um sein Land, sein Zuhause zu verteidigen? Und das macht die Ukraine bis heute. Wie viel weiter sind wir? Wir sind damals in Angststarre verfallen. Und heute reden wir, höre ich hier heute, Sicherheitsinteressen Russlands. Wie kann das sein? Russland überzieht ein friedliches Land mit Kriegsverbrechen, sondergleichen. Und hier sitzt ein Professor, der über Sicherheitsinteressen eines Kriegsverbrechens spricht. Das ist unerträglich. Aber das ist noch so viel dazu. Was ich noch sagen möchte, ukrainisches Volk steht hinter der Haltung, dass entweder Ukraine beendet diesen Krieg mit der Kapitulation Russlands, mit Verfall Russlands, oder wir alle werden einen Krieg ohne Ende sehen. Das wünscht uns keiner, am wenigsten die Ukraine. Und was macht die Ukraine? Jeder von uns, egal wo man lebt, ich lebe in München schon sehr lange, fragt sich, wie kann ich beitragen? Tun wir das? Haben wir uns gefragt? Tun wir alles für Frieden? Tun wir alle Sanktionen einhalten, die wir proklamiert haben? Wie kann es sein, dass die von uns entwickelten Shahed jetzt auf die Ukraine fliegen, bei uns in Deutschland, in den 80er Jahren? Warum unterbinden wir das nicht, dass Dual-Use-Produkte nach Russland gelangen, damit sie weiter töten können? Warum finanzieren wir weiter diesen Krieg? Wenn wir anfangen, uns die Frage zu stellen, tun wir alles für den Frieden, für einen gerechten Frieden, dann wären wir meines Erachtens weiter, als irgendwelche Szenarien zu entwickeln, ohne Berücksichtigung des Wissens, dass Ukraine, Balten, Polen, Teilen, Finnland übrigens auch, Russland kann nur den Krieg. Und wenn wir das unterstützen, tolerieren und von russischen Sicherheitsinteressen weitersprechen, unterstützen wir diesen Krieg. Das möchte ich heute hiermit mitgeben. Vielen Dank.
Frau Okremenko, ich habe zu danken. Schön, dass Sie angerufen haben. Und ich würde das jetzt direkt weitergeben an Herrn Farwig. Die Position von Frau Okremenko nachvollziehbar?
Natürlich ist sie nachvollziehbar. Und ich meine, ich bin natürlich auch in Kontakt mit vielen Ukrainerinnen und Ukrainer, die eigentlich genau das sagen, was sie sagen. Und ich kann das auch nachvollziehen. Nur ich kann mir als Beobachter von außen diese Sicht nicht zu eigen machen, weil ich dezidiert der Meinung bin, ohne russische Sicherheitsinteressen auch in den Blick zu nehmen, werden wir zu keiner Lösung kommen. Und das mag manche sozusagen provokant finden. Ich meine das aber 0,0 provokant, sondern meine das als quasi nüchterne Variante einer Lösung, weil die Alternative ist, dass wir eine russische Niederlage als Voraussetzung für eine Lösung machen und die wird so nicht stattfinden oder zu einem Preis stattfinden, der für mich inakzeptabel wäre. Und ich habe den Eindruck, Frau Okremenko, Sie haben einen viel besseren Einblick in die Ukraine und Sie brauchen da keine Belehrung von mir, überhaupt nicht. Verstehen Sie das also nicht falsch. Aber wenn ich mir die sehr hohen Zahlen an Deserteuren anschaue, bei jungen Männern in der Ukraine, wenn ich mir die 800.000 jungen Männer anschaue, die in die europäischen Länder geflüchtet sind und sich dem Kriegsdienst entzogen haben, wenn ich mir Umfragen in der Ukraine anschaue, dann habe ich nicht den Eindruck, dass alle in der Ukraine ihrer Meinung sind, sondern ich habe den Eindruck, dass es auch eine steigende Zahl an Menschen gibt, die sich eine politische Lösung wünschen und die nicht dieses dauerhafte Weiterkämpfen als alleinige Strategie nehmen.
Herr Bühler, sehen Sie das ähnlich?
Ich sehe es ein bisschen differenzierter, denn die Umfragen sagen ja, die Menschen, die wollen politische Verhandlungen, die sie auch fordern, auch zu Recht fordern, das fordern ja wohl alle, aber auf der anderen Seite möchten sie aber auch nicht zu einer Niederlage gezwungen werden und sie möchten einen gerechten Frieden, wie ich es vorhin ausgedrückt habe. Ich stimme da eher unserer Hörerin zu. Ich will zwei Punkte noch aufgreifen, die Herr Farwig gerade gesagt hat. Es ist gut, dass man sich Modelle überlegt. Es ist gut, dass man Vor- und Nachteile, so wie Sie es gerade gemacht haben, bringt. Sicherheitsgarantien werden nur im Konsens entschieden werden können bei Waffenstillstands- oder bei Friedensverhandlungen. Und Russland wird sicher nicht dafür stimmen, wenn es gegen die Sicherheitsinteressen passieren wird. Also insofern ist Russland an dem Prozess ja maßgeblich beteiligt. Wir müssen nur sehen, dass die Ukraine nicht benachteiligt wird dadurch, dass das Opfer nicht benachteiligt wird. Und letzte Bemerkung nochmal zu NATO. Das sagt sich auch immer sehr schnell, dass es Stimmen gibt in der NATO, die Ukraine lieber heute als morgen in der NATO sehen wollen. Das ist, glaube ich, nicht Fakt. Also jedenfalls kenne ich keine heute verantwortliche Stimme in der NATO, die sowas sagt. NATO-Mitgliedschaft, wenn es überhaupt so weit kommt, dann ist es nach dem Krieg und nicht jetzt und sofort. Obwohl ich Ihnen natürlich zugestehen muss, dass es viele Stimmen gibt aus NATO-Ländern, aber das sind keine verantwortlichen Leute, sondern es gibt im Grunde genommen dort Konsens aller 32 Nationen, genauso wie es Konsens gibt aller 32 Nationen, eben nicht in diesen Krieg einzutreten, weil es auch der Ukraine nicht helfen würde am Ende, weil sich die 32 Staaten dann mehr um ihre eigenen Belange und ihre eigenen Truppen kümmern würden und die Unterstützung der Ukraine in dem Umfang mit finanziellen Mitteln und mit Waffen nicht mehr gegeben wäre, so wie heute.
Ich möchte mal ganz kurz noch einen Kommentar von unserem YouTube-Kanal vorlesen. Zu finden auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau, diese Sendung ja auch im Livestream. Dort schreibt Tastentor, würde es nicht reichen, die Ukraine reichen dabei in Ausführungszeichen, die Ukraine in die EU aufzunehmen, denn die hat ja auch ein Verteidigungsbündnis.
Also der EU-Beitritt, glaube ich, der ist sehr, sehr weit entfernt, aber nicht aus militärischen Gründen, sondern aus ökonomischen Gründen. Ich glaube, die Ukraine ist in keiner Weise beitrittsreif und das würde auch in der Europäischen Union Konflikte hervorrufen. Denken Sie nur an die Agrarzahlungen, die Polen bekommt und so. Das würde sich alles völlig neu mischen und ich sehe nicht, dass die europäischen Staaten dazu bereit sind. Das heißt, ich glaube, wir machen da unseriöse Versprechen im Moment. Der Vorteil der EU-Mitgliedschaft ist, dass das nicht so große Widerstände in Russland hervorruft, obschon die EU eine härtere Beistandsverpflichtung in Artikel 42 des Lissabon-Vertrages hat als die NATO in ihrem Artikel 5-Vertrag. Aber trotzdem ist es für Russland nicht so emotional aufgeladen. Aber ich bin auch dafür Nüchternheit. Ich halte das Beitrittsversprechen an die Ukraine auch in der Europäischen Union für reine Symbolpolitik. Das wird die Probleme nicht lösen. Aber trotzdem sind wir natürlich als Europäer verantwortlich für den Wiederaufbau in der Ukraine. Und das wird auch sehr, sehr teuer. Das heißt, selbst wenn der Krieg hoffentlich bald endet, die Kosten haben die Europäer an den Backen sozusagen. Das werden die Amerikaner nicht übernehmen. Aber das ist ein Grund mehr, für politische Lösungen einzutreten, weil das Geld ist viel besser investiert in politischen Wiederaufbau als in Waffen. Das ist kein Gegensatz, das kann beides sich ergänzen. Aber das heißt, wir sind für die Ukraine weiter politisch verantwortlich und auch ökonomisch wird uns das sehr, sehr viel kosten, dauerhaft, egal wie dieser Krieg endet.
Wir sollten nicht die Russen vergessen, den Aggressor beim Wiederaufbau. Und das ist eine entscheidende Frage, aber das zeigt, wie schwierig es sein wird, überhaupt zu Vereinbarungen zu kommen. Denn völlig ausgeschlossen im heutigen Zustand des Krieges, am heutigen Stand, dass sich Putin auf so eine Lösung einlassen würde. Von der Verfolgung der Kriegsverbrechen, die unsere Hörerin gerade angesprochen hat, ganz zu schweigen.
Also es gibt ja diese berühmten 300 Milliarden russische Vermögen, die eingefroren sind. Ich glaube, da könnte man schon was mitmachen. Und ich denke, das wäre Teil eines Verhandlungspaketes, dass man über solche Dinge redet. Weil natürlich muss es sein, dass Russland einen Preis für diesen Krieg bezahlt. Russland darf nicht aus diesem Krieg als Gewinner vorgehen. Das habe ich nie gefordert. Und insofern wird Russland auch in dem Sinne dafür bestraft werden müssen. Aber wir können auch kein Szenario uns vorstellen, wie etwa im Versailler Vertrag mit Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, wo man gewissermaßen das als Grundsound quasi hat, wo man einen Aggressor bestraft und nicht vorausdenkt, was denn daraus resultiert. Das heißt, wir müssen auch da ein bisschen 2-3 Schritte vorausdenken. Und ja, Russland soll einen Preis für diesen Krieg zahlen, keine Frage, aber wir dürfen Russland auch nicht dauerhaft sozusagen versuchen niederzuhalten, weil das schlichtweg nicht funktionieren wird, sondern das wird revisionistische Mächte nur befördern. Ich denke jetzt aber 2 Schritte voraus. Wir müssen erstmal diesen Krieg jetzt sozusagen
beenden. Ja, wir müssen das, wie Sie schon sagen, wir müssen das nüchtern beurteilen. Ja. Diese 300 Milliarden, ob die da ausreichen werden, das weiß ich nicht. Ob das rechtlich überhaupt möglich ist, gegen den Willen Russlands die zu beschlagnahmen. Ja, die Zinsen werden jetzt verwendet, aber die eingefrorenen Mittel, die werden natürlich noch nicht verwendet, weil es da wirklich rechtliche Bedenken dazu gibt.
Dann möchte ich mich erstmal an der Stelle bei Frau Okrimenko bedanken und die nächste Hörerin mit zu uns ins Studio holen. Frau Wisseler aus Heidelberg, ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Abend aus Heidelberg.
Sie haben die Diskussion offensichtlich gerade ganz aufmerksam verfolgt. Welchen Punkt wollen Sie machen?
Ja, also ich habe Ihnen ja auch geschrieben, direkt an Herrn Warwick meine Frage zu stellen. Und zwar, er hat ja ganz richtig jetzt eben gesagt, wir sind verantwortlich für die Ukraine und das muss man nüchtern betrachten. Wir sind aber auch für uns verantwortlich. Und deswegen frage ich Herrn Warwick, wie er sich das eigentlich vorstellt. Er weiß es ja nun natürlich auch, zu was Russland sich jetzt in den letzten 25 Jahren unter Herrn Putin entwickelt hat, nämlich zu einem massiv imperial-faschistischen Staat, der also wirklich alle Merkmale eines faschistischen Staates aufweist, noch dazu von der russisch-orthodoxen Kirche stark unterstützt wird. Und wir wissen auch, und auch das wissen alle Politiker, dass Russland kein Hehl draus macht, dass er die Ukraine komplett zerstören will, dass er die Existenzberechtigung der Ukraine völlig leugnet und die Ukraine für sich haben will, komplett. Und dadurch, auch das wissen wir inzwischen, die demokratische europäische Ordnung stark beeinflussen, um nicht zu sagen zerstören wird. Wie wollen Sie denn eigentlich verhandeln und Sicherheitsinteressen für irgendjemanden stellen, der nun offensichtlich vorhat, dieses Land, und es auch wirklich laut und deutlich sagt, zu zerstören?
Frau Wissler, dann geben wir die Frage doch einfach direkt weiter an Herrn Fabik.
Ja, Frau Wissler, danke für Ihre Frage und ich verstehe Ihre Frage, muss ich sagen. Und ich will zunächst sagen, dass ich auch keinerlei Illusionen über die russische innenpolitische Entwicklung habe. Natürlich ist Russland nicht mehr nur eine Autokratie, sondern schon sozusagen eine schlimmere Form von politischem System. Ich würde nicht Faschismus sagen, das ist für mich anders reserviert, aber Russland ist sozusagen ein Spoiler in internationaler Ordnung, gar keine Frage. Und ich habe keine Illusionen, dass man das einfach ändern könnte. Ich habe aber eine andere Auffassung zu den Kriegszielen Russlands. Und da bin ich auch mit Herrn Bühler sozusagen in einer kontroversen Diskussion. Und ich bin sozusagen schon der Meinung, dass ich mich auch irren kann, gar keine Frage. Und es gibt keine Sicherheit da. Aber ich lese die russischen Kriegsziele nicht so, Frau Wissler, wie Sie das beschrieben haben, dass sie die gesamte Ukraine unterwerfen will oder gar einverleiben will, sondern ich glaube, es ging Russland im Kern um die Verhinderung des NATO-Beitrittes, im Kern um die Sicherung der russischen Minderheiten im Donbass, um die Krim und um die russische Sprache in der Ukraine. Das waren sozusagen die Dinge, um die es Russland ging. Und wenn es Russland darum gegangen wäre, dass man die Ukraine von der Landkarte tilgen will, was manche sagen, im Übrigen die meisten Osteuropa-Wissenschaftler sehen das so, aber ich sehe es nicht so. Wenn es so wäre, dann hätten wir ein großes Problem natürlich, weil das wäre inakzeptabel und dann müssten wir versuchen, dagegen zu halten. Auch nicht in einen Krieg deswegen mit Russland eintreten, aber dann hätten wir ein noch größeres Problem, als wenn es möglich wäre, mit Russland zu einem wahrscheinlich schmutzigen, aber doch Interessenausgleich zu kommen, der die Ukraine als souveränen Staat erhält. Und ich bin davon überzeugt, dass das möglich wäre. Und wenn Sie, Frau Rissler, recht hätten, dann bräuchte man kaum diplomatische Bemühungen, weil dann müsste man nur versuchen, den Preis für Russland zu erhöhen. Aber man hätte keinen Gestaltungsspielraum mehr. Ich sehe das aber nicht.
Ich fürchte, Frau Wissler hat recht, na, Herr Professor. Ich glaube, es würde mal Sinn machen, das alles auszuwerten, was Putin die letzten Jahre gesagt hat. Er hat sich ja in der Tat verändert und sein Regime hat sich verändert. Es wäre gut, wenn man das mal machen würde. Es gibt aus seinem Umfeld und seinem unmittelbaren Umfeld, sein Stellvertreter im Sicherheitsrat der Russischen Föderation, Medvedev.
Fürchterlich,
muss man sagen. Der stellvertretende Vorsitzende jetzt in diesen Tagen der Duma, des Verteidigungsausschusses der Duma, wieder die baltischen Staaten als Teil der Russischen Föderation ins Spiel gebracht. Ich glaube, dass die Einschätzung richtig ist, dass das ein erster Schritt ist und dem ein zweiter Schritt nachfolgt. Und dafür spricht auch, dass das anfängliche operative, die operativen Linien am Anfang des Krieges.
Herr Bühler, Herr Fabik, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung bis hierhin. Mitreden, Deutschland diskutiert, das ist der Titel unserer Sendung. Krieg und Frieden, wie weiter in der Ukraine, ist das Thema nach den Nachrichten.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Mitreden. Deutschland diskutiert. 08000 441777 ist die Telefonnummer, wenn Sie mitdiskutieren möchten. 08000 441777. Wir sprechen heute zum Thema Krieg und Frieden. Wie weiter in der Ukraine? Unter anderem dabei der Politikwissenschaftler Professor Johannes Fardig und den meisten bekannt aus dem Podcast Was tun, Herr General, Generalleutnant AD Erhard Bühler. Schönen Abend Ihnen nochmal und wir waren gerade stehen geblieben bei einem Punkt, den Frau Wissler aufgemacht hat. Dafür nochmal herzlichen Dank. Ganz ähnlich sieht es Frau Kaienburg, die uns eine E-Mail geschrieben hat. Das können Sie auch tun unter mitreden.ard.de. Russlands Ziel ist es nicht nur, einen Völkermord in der Ukraine zu begehen, sondern das demokratische Europa zu kontrollieren. Russlands Ziel, eine neue Aufteilung der Welt zu seinen Gunsten. Russland versteht nur Stärke. Westliche Deeskalation hat zu immer mehr russischer Eskalation geführt. Die Frage, die sich anschließt, wie kann Russland langfristig daran gehindert werden, seine imperialistischen Ziele zu erreichen?
Also Frau Kallenberg, ich wäre sehr vorsichtig mit dem Vorwurf Völkermord. Nicht nur als Deutscher, sondern auch in der Sache. Wir haben gerade gehört, dass 12.000 Zivilisten gestorben sind in der Ukraine. Jeder Einzelne ist einer zu viel, aber ein Völkermord ist ganz was anderes. Da würde mir auch in der aktuellen Weltlage eher ein anderes Beispiel einfallen, was das keinen Deutsch schlechter macht oder besser macht, was da passiert. Aber Völkermord ist was anderes. Was können wir tun? Ich bin dafür, dass wir Russland eindämmen. Gar keine Frage. Die NATO muss Containment machen. Sie muss in der Lage sein, ihr Bündnisgebiet zu schützen. Da muss mehr gemacht werden. Nicht so viel, wie jetzt in der Diskussion ist. 5% für Verteidigung vom BIP ist abenteuerlich. Selbst 3,5% halte ich nicht für durchsetzbar und auch nicht für richtig. Aber wir müssen mehr tun, um das NATO-Territorium zu sichern. Aber da ist auch sehr viel passiert in den vergangenen Jahren. Es ist ja nicht so, dass die NATO schutzlos wäre. Nur die Ukraine ist nicht NATO-Mitglied und auch nicht vom Beistandsversprechen sozusagen betroffen. Das heißt, wir müssen mit der Ukraine anders umgehen als mit den baltischen Staaten. Und dass die NATO-Garantie gegenüber den baltischen Staaten felsenfest ist, davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern dafür spreche ich mich auch jederzeit aus. Und ich glaube, da gibt es kein Wackeln. Und man kann sich vielleicht Szenarien denken im hybriden Bereich, wo Russland das testet und so. Das kann man nicht ganz ausschließen. Aber dass die NATO schutzlos sei gegen eine russische Aggression, das halte ich für eine falsche Darstellung der Lage. Wir sind in der Lage, uns zu verteidigen gegen diesen russischen Imperialismus. Die Ukraine ist ein anderer Fall, aber die NATO kann sich selber verteidigen gegen Russland.
Sofern die NATO einig bleibt. Und da versucht ja Russland alles, einen Keil zu treiben zwischen den Nationen. Diese Einschränkungen sollten sie dazu nehmen. Aber wir sollten mal vielleicht sprechen über unsere eigenen Sicherheitsinteressen. Wir haben jetzt über die russischen gesprochen, dann auch über die ukrainischen. Was sind unsere Sicherheitsinteressen, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann? Also ich biete Ihnen da auch Überschriften an. Erstens der Nachahmungseffekt. Wenn andere Länder sehen, es lohnt sich, den Nachbarn zu überfallen, dann wird unsere Welt anders aussehen, als sie heute aussieht. Zweitens, die Nuklearwaffen. Wenn andere Länder sehen, dass es einfacher ist, den Nachbarn zu überfallen, wenn man selbst Nuklearwaffen hat, wird das zu einem Nachahmungseffekt führen, den wir nicht haben wollen, weil er auch unsere Welt nicht sicherer machen wird. Der dritte Punkt ist, warum sollte Russland aufhören mit seiner hybriden Kriegsführung, die sie gegen die NATO-Staaten und gegen den Westen führen? Stichwort Stellvertreterkrieg, das ist in dem Sinne ein Stichwort, das man durchaus aufnehmen kann. Also Russland wird dort weitermachen. Die nächste Frage ist die Flüchtlingsfrage. Wenn Russland wirklich dort über die Ukraine gewinnt, in dem Sinne, dass sie so weitermacht, bis die Ukraine kapituliert, wenn wir eine Flüchtlingsbewegung in Europa haben, die weit über das hinausgeht, was wir im Zweiten Weltkrieg bei uns in Deutschland erlebt haben. Und wir haben heute schon 1,2 Millionen Ukrainer als Gäste und Flüchtlinge bei uns. Und auch dort werden eben die Menschen hingehen. Und was das für unsere innere Lage bedeutet, das brauche ich ja nicht weiter auszuführen. Und wenn Sie auf die Finanzen abheben, ein Sieg Russlands über die Ukraine wird uns wesentlich mehr kosten als das, was wir im Augenblick investieren in die Sicherheit der Ukraine. Das nur ganz kurz gefasst.
Sie haben mit allem recht, Herr General Bühler. Das sind schwerwiegende Probleme, ja, die ich nicht kleinreden will. Nur erster Punkt, Nachahmeneffekte. Ich glaube nicht so sehr an gute oder schlechte Beispiele in der internationalen Politik. China wird Taiwan überfallen oder nicht überfallen, egal wie der Ukraine-Krieg ausgeht. Das heißt, da gibt es regionale Dynamiken, die entscheidender sind als gute oder schlechte Vorbilder. Natürlich ist es schöner und besser und wir sollten alles dafür tun, dass die UNO-Charta gilt, dass die territoriale Integrität von Staaten gewahrt wird, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass dass so viele Nachahmer sich dann an so einem Beispiel orientieren würden, zumal doch ja auch deutlich geworden ist, wie hoch der Preis für Russland ist. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie für Russland gut ausgeht, sondern das schlechte Beispiel ist schon gesetzt, selbst wenn Russland jetzt einen Teil der Kriege, der Ziele erringen wird. Aber Sie haben gefragt, was sind unsere Sicherheitsinteressen? Das kann ich relativ einfach beantworten, auch in Überschriften. Das erste Ziel muss sein, einen Krieg mit Russland zu vermeiden, der am Ende nuklear eskalieren kann. Erstes Sicherheitsziel. Das zweite Sicherheitsziel ist, die Ukraine bestmöglich zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Ukraine bestmöglich unter den schlechten Bedingungen bestmöglich aus diesem Krieg rauskommt. Und die Frage ist, und das ist die schmerzhafte Entscheidung für Strategen, was ist, wenn beide Ziele nicht gleichzeitig zu erreichen sind? Dann muss man ein Preisschild an die Ziele hängen. Und das, was Sie gesagt haben, Herr General, ist richtig. Flüchtlingszahlen, schlechtes Beispiel, Nachahmeeffekte in Teilen, das ist alles richtig. Aber man muss auch in Rechnung stellen, was der Preis wäre für einen Krieg mit Russland. Und wenn ich einen Strich drunter mache, brauchen wir sozusagen ein Einvernehmen, wo beide Seiten mitleben können. Und das zeichnet sich doch auch ab, vielleicht können wir da noch einen Moment drüber reden. Es zeichnet sich doch ab, dass die Ukraine territorial verändert wird. Es zeichnet sich doch ab, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird. Und das hätte man auch schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren haben können.
Also wichtig ist jetzt für mich, dass Sie feststellen, dass eine Kriegsbeteiligung nicht in unserem Interesse ist. Und da sind wir uns vollkommen einig. Und da gibt es im Übrigen auch keine Stimme in der NATO, die eine ernsthafte Stimme jedenfalls von verantwortlichen Persönlichkeiten, die das anders sehen würden als wir. Alles andere, das kann ich auch unterschreiben, was Sie an Sicherheitsinteressen gebracht haben. Ich kann mich an eine Veranstaltung in Halle erinnern, die wir gemeinsam gemacht haben. Da waren Sie, glaube ich, noch nicht so auf Sicherheitsinteressen, die wir haben, gemünzt. Ich kann mich jedenfalls erinnern, dass Sie meinten, wir hätten da keine Sicherheitsinteressen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Oder hat sich Ihre Meinung da geändert?
Also jedes Gespräch mit Ihnen ist lehrreich. Und natürlich muss man seine Auffassung ändern, wenn man bessere Argumente hat. Aber ich glaube doch, dass unsere Sicherheitsinteressen, und das war das Argument, andere sind als der Ukraine. Und wir haben es ja auch an der Hörerin aus der Ukraine gehört. Natürlich hat man eine andere Sicht auf diesen Konflikt in der Ukraine. Aber wir können nicht unsere Interessen so eng an die Ukraine binden, wie wir das in den vergangenen Jahren gemacht haben. Wir müssen schon zu einer eigenständigen Positionierung kommen. Und das ist möglicherweise für die Ukraine nicht immer schön, aber das ist unsere Aufgabe.
Apropos binden, ich würde gerne mal noch unseren nächsten Hörer mit einbinden. 08000 441777 ist die Telefonnummer zu uns im Studio. 08000 441777. Sie hören Mitreden, Deutschland diskutiert. E-Mails gern an mitreden.ard.de und Sie können auch kommentieren bei uns im YouTube-Kanal der Tagesschau. Und jetzt am Telefon ist Maximilian Beuth aus Berlin. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend in die Bundeshauptstadt.
Ich wünsche Ihnen diesen wunderschönen Abend gerne zurück. Und um es so zu sagen, ich habe nicht das geringste Verständnis für die menschenverachtende und brutalisierte Art, wie Herr Putin Politik macht. Aber ich sehe das Ganze unter einem historisch-geostrategischen Sichtpunkt. Und ich bin jetzt 60 und komme aus einer Generation, in der es ein sogenanntes Gleichgewicht des Schreckens gab. Und zwar, da war eine Weltmacht, Supermacht UdSSR, und eine Weltmacht, Supermacht USA mit der NATO. Und seitdem die bestehen, gibt es eine eindeutige Tendenz. Die NATO wächst wie irre und die UdSSR zerfällt und schrumpft wie irre, wenn man das mal gegenüberstellt. Und die Ukraine war sicher in einer gewissen Weise ein Kronjuwel der UdSSR. Allein schon wegen der Rohstoffvorkommen im Donbass und des Meeres sogar in der Krim. Und ich kann bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass die Russen sich unglaublich schwer mit dem Gedanken tun, dass dieses Kronjuwel der UdSSR auf einmal NATO-Mitglied wäre. ich weiß nicht, ob das Sicherheitsinteresse der Russen bedrohen würde, weil wir uns ja tatsächlich nicht als eine aktiv, aggressiv kriegsführende Gemeinschaft sehen. Aber natürlich ist es ein unglaublicher Gesichtsverlust und ein unglaublicher Machtverlust. Und deswegen verstehe ich, dass die Russen, und wie gesagt, für Putin habe ich kein gutes Wort, aber dass die Russen sozusagen das extrem schwierig zu verdauen finden.
Herr Beuth, ich danke Ihnen erstmal für die Wortmeldung und gebe das hier mal wieder in die Runde. Also Putins Verhalten nachvollziehbar?
Also ich unterscheide immer zwischen Schuld und Verantwortung. Die Schuld liegt auf russischer Seite. Jedenfalls braucht man mit mir nicht darüber streiten. Wir haben aber auch einen Teil der Verantwortung und da sind die Sachen, die Herr Beuth gesagt hat, sozusagen mit in Rechnung zu stellen. Ich würde das nicht eins zu eins sagen, die Sowjetunion war eine andere Welt und die ist untergegangen und es gibt kein Recht Russlands irgendwie jetzt da das Imperium wiederherzustellen, überhaupt nicht. Aber wir haben das alles sehr, sehr unklug gemanagt und wenn man sich etwa mal die Diskussionen um diesen NATO-Gipfel 2008, den wir schon diskutiert haben, anschaut, da hat etwa als ein Beispiel der damalige amerikanische Botschafter in Russland, Nicholas Burns, der heute CIA-Chef ist, gesagt, wenn wir das machen, dann überschreiten wir die roteste der roten Linien Russlands. Und er hat auch interessanterweise ein Szenario vorausgesehen, das dann zur Teilung der Ukraine führt, wenn man auf diese Politik besteht. Das heißt, es war ein schwerer Fehler, die NATO-Erweiterung mit der Ukraine so zu spielen, wie es im Westen gespielt wurde. Und die Quittung haben wir jetzt. Das bleibt aber richtig, dass Russland die Schuld hat. Wir haben aber Mitverantwortung.
Ja, wir müssen der Vollständigkeit halber sagen, wobei Sie da gleich die Gegenrede führen werden, das eine ist politisch, das andere ist rechtlich. Wir haben völkerrechtliche Vereinbarungen. Das ist Völkergewohnheitsrecht mittlerweile geworden. Jedes Land darf sich selbst sein Bündnis suchen. Das müssen wir natürlich der Vollständigkeit halber dazu sagen. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass man da einen Krieg darum führen muss. Und das, was Russland bzw. Putin gemacht hat im September, Oktober 2021, den Brief an die NATO-Staaten und an die USA explizit, dass man das zurückführt, die NATO-Erweiterung auf den Stand von 1997, ist natürlich vollkommen unakzeptabel angesichts der Abkommen, die von Russland ja unterschrieben worden sind. Genauso wie auch das Abkommen unterschrieben worden ist von Russland bezüglich der Abgabe der Nuklearwaffen der Ukraine. Also es ist keine Rechtfertigung für einen solchen Krieg. Dann kann man darüber reden. Wir hatten das entsprechende Format auch in der NATO. Wir haben, unsere Regierungen haben ja miteinander gesprochen. Ich war selbst dabei bei Gesprächen in St. Petersburg, an denen Putin auch teilgenommen hat im Jahr 2002. War das. Also am Anfang seiner Zeit. Und er hat sich verändert über die Zeitachse. Also kein Verständnis, aber ich kann zu einem gewissen Grad, vielleicht kommen wir dazu, wenn ich das aus der politischen Brille betrachte, kann ich das zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Aber angesichts der schweren Kriegsverbrechen, die unsere Hörerin gerade nochmal betont hat, in keiner Weise als Entschuldigung oder als Begründung für diesen Krieg hernehmen.
Da sind wir uns vollkommen einig.
Genau. Das ist ein schönes Stichwort für mich an der Stelle. Ich habe mir hier nämlich während unseres Gesprächs mal ein paar Zitate mitgeschrieben. Das eine ging von Herrn Fawig an Herrn Bühler. Sie haben mit allem recht. Und das andere von Herrn Bühler an Herrn Fawig. Ich stimme Ihnen in vollem Umfang zu. Und es soll in dieser Diskussion ja hier auch so ein bisschen um die Diskussion über das Thema gehen. Also über wie sprechen wir darüber? Sie beide haben da Ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Vorneweg, Sie sind ja beide, Herr Bühler hat es vorhin schon mal gesagt, in der Clausewitz-Gesellschaft. Herr Bühler, Sie als Präsident und Herr Fawig, Sie als Beiratsmitglied. Sie kennen und schätzen sich und das trotz mancher Meinungsverschiedenheiten. Wir haben eine Hörermail bekommen von Rainer Stark aus Berlin. Der schreibt, ich bin vom ersten Tag des Überfalls der Russischen Föderation gegen jegliche Kriegshandlungen und auch Waffenlieferungen an irgendeine betroffene, beteiligte Partei. Am schlimmsten ist für mich die Erkenntnis, wie unsere Presse seit 3 Jahren recht einseitig berichtet. Wie beobachten Sie die Diskussion und sehen Sie das ähnlich? Herr Fawig?
Also ich muss schon leider sagen, dass die Diskussion sehr lange in Deutschland Schlagseite hatte und diejenigen, die wie ich solche Positionen, die sich nicht groß geändert hat in den 3 Jahren, vertreten haben, wurden als quasi Putin-Troll und von Russland bezahlt, diffamiert. Und das ist nicht gut. Das sollten wir lassen sozusagen. Und in diesem Format machen wir das natürlich nicht so, weil es ja auch wirklich eine intellektuelle Beleidigung einer Diskussion ist, so miteinander umzugehen. Was nicht heißt, um das auch nochmal zu sagen, dass es keine russische Einflussnahme in Deutschland gibt und dass es keine Personen gibt in der Öffentlichkeit, vielleicht auch in der Politik, die sozusagen russische Interessen bedienen. Das gibt es, aber eben nicht jeder, der eine kritische Position zu diesem Krieg hat, ist gleich auf der Seite Russlands. Und ich glaube, das behindert auch gute Lösungen, wenn man diesen Meinungskorridor so eng macht. Man muss doch in der Lage sein, seine eigenen Argumente durch Gegenargumente zu schärfen und sozusagen nicht mit Unterstellungen ständig zu arbeiten. Und man kann im Übrigen auch in Diskussionen mal sagen, vielleicht hat die andere Seite auch mal recht. Da bricht einem auch keinen Zacken aus der Krone. Und all das geht nur in einer offenen Diskussion, die nicht mit Unterstellungen arbeitet. Und ich habe gelitten, muss ich sagen, in den vergangenen 3 Jahren, weil viele Diskussionen von Unterstellungen und von einem unschönen Schwarz-Weiß-Denken geprägt waren.
Immerhin, das kann ich unseren Hörern auch nochmal mitgeben. Das Schöne ist nämlich tatsächlich, dass hier während unserer kleinen Nachrichtenpausen trotzdem rege weiter diskutiert wird. Dennoch nochmal die Frage an Herrn Bühler. Sehen Sie es auch so? Wurde da zu einseitig Bericht erstattet?
Also ich muss ja viel lesen für den Podcast. Deutsche Medien, auch internationale Ebenen. Ich kann das nicht beobachten. Es gibt ja durchaus Medien hier bei uns, auch die Öffentlich-Rechtlichen, die andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Also wenn ich mal, Herr Starks ist in Berlin, wenn ich mal die Berliner Zeitung anschaue, als Beispiel nehme, das ja durchaus auch ganz gegensätzliche Positionen vertritt zu dem, was ich zum Beispiel sage. Oder wenn ich mir das Wochenende anschaue, wo 2 Parteivorsitzende in voller Länge übertragen worden sind bei Phoenix, also auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, und breit auch in den Abendnachrichten gebracht worden sind. Also ich glaube, das kann man so scharf nicht sagen. Was wahrscheinlich auch der Fall ist, dass eben die Mehrheit der Menschen mit der Ukraine fühlt. Das erste Interesse, das ich vorhin genannt habe, nämlich dieses ethische, moralische, das Mitgefühl für die Opfer. Und das drückt sich natürlich auch in der Berichterstattung aus und das drückt sich auch aus in den Positionen der einzelnen Menschen. Das drückt sich aus in den Positionen der Beobachter, so wie ich einer bin. Also ich habe großes Verständnis dafür, dass man einen Frieden herbeisehnt. Ich muss aber realistischerweise sagen, das wird lange dauern, bis es soweit ist. Ich bin dankbar, dass Professor Fabik jetzt bestätigt hat, dass wir in dieser Übergangsphase, die noch lange dauern kann, in dieser Übergangsphase die Ukraine mit all dem unterstützen müssen, was sie braucht. Wenn ich das so zusammenfassen darf, dann...
Was sie braucht, um zu einer Lösung in diesem Konflikt zu kommen, der nicht von unrealistischen Erwartungen ausgeht. Ja. Da sind wir ganz beieinander. Ja. Mhm.
Ganz ähnlich sieht das übrigens auch Birgit Meyenburg. Auch sie hat uns eine E-Mail geschrieben. Da geht es hier tatsächlich um den Punkt moralische Pflicht. Also ist es nicht auch unsere moralische Pflicht, uns entschieden gegen diese Verletzung zu stemmen, damit unsere freiheitlich und demokratische Grundordnung erhalten bleibt. Danke für die E-Mail. Können Sie im Übrigen sehr gerne auch immer noch schreiben, auch für die zukünftigen Sendungen unter mitreden.ard.de und unter der 08000 441777 erreichen Sie uns hier im Studio. Christian Otto ruft an aus Bad Aibling. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Wenn Sie uns denn hören.
Ja, ich höre Sie.
Sehr ja, gut. Wunderbar. Welchen Punkt möchten Sie machen?
Ich wollte kurz zum Herrn Professor Fabik was sagen zu den Umfragenwerten. Ich war jetzt die letzten 3 Jahre 27 Mal humanitär in der Ukraine. Ja. Jetzt vor 2 Wochen das letzte Mal. Und zu mir hat vor kurzem ein Ukrainer gesagt, sagt der Christian, du bist Deutscher. Stell dir mal vor, was würdest du machen? Du steigst in einen VW Käfer ein und kämpfst gegen einen Leopard 1. Was würdest du machen? War ein netter und guter Vergleich. Ich glaube, dass wir schon eine gewisse Verantwortung haben. Warum? Die Moral in der Ukraine so weit unten ist, ja. sie haben nicht zu kämpfen. Und das höre ich immer, immer wieder. Ja, das Material ist nicht da und somit ist natürlich die Angst auch da. Des Weiteren darf man nicht beschönigen, und das will man auch mal sagen, wenn man in der Ukraine ist und mit Leuten spricht, ja, die sich tagtäglich vor diesen Rekrutierungskommandos des TCKs verstecken müssen und nicht auf die Straße gehen, ja, und zu Hause hocken, bis die ihre Kontrollpunkte wieder abziehen. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Und eins muss uns auch mal bewusst sein, in der Ukraine machen sie momentan eins nicht. Das darf ich mal sagen, die Erfahrung habe ich gemacht in Tscherkasse, in Kiew, in Ivano-Frankivsk, in Lemberg, in Genevsi. Reden sie nicht über Selenskyj momentan. Das darf ich einmal sagen, wobei ich nichts gegen Selenskyj habe. Aber die Stimmung in der Ukraine auf das Thema Selenskyj anzusprechen, ja, vor allem seit Zelenskyj, seit dieser Geschichte, ist nicht unbedingt positiv. Das darf man schon mal dazu sagen, wobei ich voll für die Ukraine bin, ja.
Herr Otto, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie angerufen haben, hier an der 08000 441777. Sie hören Mitreden, Deutschland diskutiert zum Thema Krieg und Frieden, wie weiter in der Ukraine. Und gerade angeklungen ist halt die Stimmung in der Ukraine. Da gibt's Zahlen, die vorhin auch schon mal so ein bisschen angerissen wurden. Das Kiewer Internationale Institut für Soziologie hat wohl eine Umfrage ermittelt, nach der 38% der Ukrainer für Frieden bereit wären, wenn dafür auch Territorium abgetreten werden würde. Ja, wie geht das da weiter?
Also erstmal an Herrn Otto nochmal meinen Respekt. Wenn sie 27 Mal in dieser Zeit in der Ukraine war, um Hilfsgüter hinzubringen, dann kann das nur Respekt hervorrufen, bei mir jedenfalls. Wie geht das weiter? Ja, ich fürchte, ich habe es gerade schon gesagt, man wird da enden, wo man schon vor 3 Jahren hätte enden können. Die Ukraine wird territorial anders dastehen als vor diesem Krieg. Wir müssen das nicht völkerrechtlich anerkennen, aber doch einen Modus damit finden. Und ich glaube, es wird auch nicht funktionieren, wenn die NATO, und da werden die USA den Takt vorgeben, wenn die NATO weiter darauf besteht, dass die Ukraine in die NATO kommt in mittlerer Frist, dann wird es kein Ende in diesem Krieg geben. Das heißt, territoriale Veränderung und eine bewaffnete Neutralität der Ukraine, die sich verteidigen kann, aber nicht ihre Verteidigung innerhalb der NATO organisiert. Und das ist einfacher gesagt als umgesetzt. Da gibt es viele Detailprobleme, die daran hängen in allen Fragen. Und darüber muss jetzt geredet werden. Und ich glaube, wenn Trump in wenigen Tagen ins Amt kommt, wird darüber geredet. Und die Europäer werden nichts daran zu sagen haben, weil die Europäer versagt haben in den vergangenen Jahren. Es gab keine diplomatischen Initiativen aus Europa, vielleicht noch am ehesten aus Frankreich. Aber in Deutschland gab es keine Energie für politische Lösungen, in der Europäischen Union auch nicht. Und jetzt entscheiden andere über die Ukraine, nicht die Europäer.
Soweit also Professor Warwick. Ich würde jetzt die Zeit nutzen, um nochmal eine Abschlussrunde zu machen. Und die Abschlussfrage an Herrn Bühler, die geht tatsächlich in die Richtung, so dass Sie quasi direkt auf Herrn Warwick nochmal antworten können. Also, dass dieser Krieg innerhalb eines Tages beendet wird, wie von Trump prophezeit oder angekündigt. Das haben wir ja schon mal vorsichtig ausgeschlossen, wenigstens die letzten 2 Stunden. Wann aber wird es zu einem Ende kommen? Und werden Sie in einem Jahr immer noch den Podcast Was tun, Herr General, machen?
Also zunächst eine ganz kurze Bemerkung zu Herrn Otto. Ich finde das auch, Professor Farwig gesagt hat, soweit ist es noch nicht. Ne? Soweit der Abstieg, meine ich, vom Professor zum General. Also die sinkende Bereitschaft in der Ukraine hat durchaus auch zu tun mit dem Vertrauensverlust in den Westen. Und das sieht man an anderen Umfragen in der Ukraine. Und da ist auch was dran. Viel, was Herr Otto gesagt hat, das fehlt Material. Viel hängt damit zusammen, dass wir eine verpasste Chance dabei gehabt haben. Und auf Ihre Frage, Herr Rank, also keine sehr positive Auskunft. Dieser Konflikt insgesamt, dieser Krieg, auch wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, wird uns noch lange Zeit beschäftigen.
Dann gehen wir zu Herrn Farwig und würden auch diese Runde abschließen mit einer Abschlussfrage. Ich hatte vorhin die Kommunikation über dieses Thema so ein bisschen angesprochen. Was würden Sie sich denn in dieser Diskussion über den Krieg in der Ukraine wünschen?
Mehr Sachlichkeit, weniger Unterstellungen und mehr Betonen sozusagen des gemeinsamen Ziels, nämlich dass man die Ukraine möglichst gut aus diesem Krieg rauskommen lässt, eine Strategie entwickelt, die das sicherstellt, aber die nicht weiter eskaliert und die diesen Krieg auch möglichst schnell beendet. Und wenn das sozusagen Gemeinsamkeit ist, jenseits von Scharfmacherei auf der einen oder anderen Seite, also weder Kriegstreiber noch Putin-Troll, dann ist das ein richtiger Grundton in der Debatte, glaube ich. Und da müssen wir erst noch hinkommen.
Dann sage ich herzlichen Dank an Professor Farwig von der Uni Halle und an Generalleutnant AD Erhard Bühler für diese lebhafte Diskussion. Ihnen am Radio, am mobilen Endgerät, herzlichen Dank fürs Interesse, für Ihre Anrufe, Kommentare und Mails. Das war Mitreden. Deutschland diskutiert heute zum Thema Krieg und Frieden, wie weiter in der Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt es dann am Donnerstag mit meiner Kollegin Doreen Jonas. Mein Name ist Stefan Rank. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen und informativen Abend. Es übernehmen die Kollegen der ARD Infonacht.
Das also war Mitreden. Deutschland diskutiert von Montag, 13. Januar 2025 mit Generalleutnant AD Erhard Bühler und dem Politikwissenschaftler Professor Johannes Farwig. Moderation hatte Stefan Rank. Danke fürs Interesse. In der nächsten Woche hören wir uns dann ganz normal in diesem Podcast wieder, allerdings erst am Donnerstag, 23. Januar. Sie können weiterhin Ihre Fragen an Herrn Bühler loswerden unter der Mailadresse general@mdraktuell.de oder telefonisch unter 0800 637 3737. Bitte unbedingt auch diese Telefonnummer nutzen und nicht die, die Sie in der gerade gehörten Sendung vernommen haben. Also nochmal general@mdraktuell.de oder Telefon 0800 637 3737. Ja, bis zur nächsten Woche. Haben Sie eine gute Zeit.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.